Dieser Podcast wird präsentiert von der Groupe Mutuelle, ihrem Partner für Gesundheit und Vorsorge.
Das ist Quantensprung. Ein Podcast der NZZ über Forschung, die bewegt. Er weiß, wo du gerade hingehst. Er weiß, welchen Termin du als nächstes hast. Und in welchem Restaurant du für Freitagabend reserviert hast. Er kennt deine Mails. Er weiß, welches Video du dir gestern Abend angeschaut hast. Und welche Fragen dich gerade beschäftigen. Er, das ist der Google-Konzern, der eigentlich Alphabet heißt.
Google's ambitions in artificial intelligence.
Google launches Gemini.
AI is rolling out to workspaces.
And it's completely changing the way we work.
People tend to underestimate this moment.
Google Maps, Calendar, Gmail, Docs, Workspace, das Android-Betriebssystem auf dem Smartphone, Fotos, YouTube und natürlich die Suchmaschine begleiten Millionen Menschen durch ihren Tag. Genau diese Anwendungen sollen nun verbunden werden. Mit der Google KI Gemini. Die soll dann auch handeln. Termine verschieben, Reisen buchen, Entscheidungen vorbereiten.
Dieser personalisierte KI-Assistent hätte dann Zugang zu all unseren Daten und könnte unseren Kontext verstehen und könnte unsere Anfragen optimal beantworten, unsere Wünsche verstehen.
Für Google-CEO Sundar Pichai geht die Innovation da gerade erst los.
To me, we are just getting started in the beginning of what I think would be an extraordinary decade of innovation, and so I'm incredibly excited about it.
Denn mit enormen Ressourcen an Kapital, Daten, Talenten und KI-Expertise will Google das KI-Zeitalter prägen.
Also es ist klar, Google hat das Internet bisher kontrolliert und diese Dominanz will das Unternehmen auch bei KI fortführen.
Das ist Quantensprung. Ein Podcast aus der Wissenschaftsredaktion der NZZ. Jede Woche diskutieren wir eine Idee, die die Welt verändern könnte und was es dazu noch braucht. Leonid Leiva-Ariosa ist heute mein Co-Host. Er schreibt über Technologie, Tech-Konzerne und Physik. Wir haben uns diese Woche eine Idee von Google vorgenommen und schauen uns das Rezept an, mit dem der Suchmaschinenkonzern das KI-Rennen gewinnen könnte. Ich bin Lena Waldler. Willkommen!
You know, in 2016, one of the first things I did as CEO was to say the company should be AI first.
Seit 2016 steht Sundar Pichai an der Spitze des Google-Konzerns und betont seither, dass künstliche Intelligenz die Zukunft von Google ist. Sein neuer Investitionsplan dafür: $185 Milliarden.
And there's going to be more breakthroughs in this field. But what is more important is we are driving that progress.
Mm-hmm. Obwohl für viele ChatGPT das Synonym für KI ist, war historisch immer Google stärker in der KI-Entwicklung. Die erste AI-Division gab es dort schon 2011, nämlich Google Brain. Von Google stammt die Transformer-Technologie, die Technologie, auf der alle Chatbots aufbauen. Sie haben quasi das T in ChatGPT erfunden. Eigentlich war Google auf dem besten Weg. Aber ausgerechnet die eigene Vorsicht hat den Konzern den Startvorteil gegenüber OpenAI gekostet.
Also mehrere Google-Top-Manager, darunter auch einer der Gründer von Google, Sergey Brin, haben öffentlich zugegeben, dass sie diese frühen Sprachmodelle, die Google in der Entwicklung hatte, nicht veröffentlichen wollten. Und zwar aus Angst, dass diese Modelle Fehler machen könnten und somit auch Googles Reputation schaden könnten.
Ein Startup wie OpenAI hat da weniger zu verlieren. Sie warfen ChatGPT einfach auf den Markt. Und dann musste Google reagieren. Sie veröffentlichten einen Chatbot namens Bard mit all seinen Fehlern. Bard schrieb eine astronomische Entdeckung dem falschen Teleskop zu und blamierte sich so schon bei der ersten Demo ganz ordentlich.
Bei einem Konzern wie Google haben solche Fehler sehr große Auswirkungen. Die Aktie verlor 8% an einem Tag. Das bedeutete damals $100 Milliarden weniger Marktwert für Google. Das heißt, die Investoren haben diesen kleinen Fehler, den jeder andere Chatbot hätte machen können, stark bestraft.
Wenn ein Unternehmen Zugang zu meinen Mails, meinen Terminen und meinen privaten Daten hat, erwarte ich natürlich auch ein ausgereiftes, sicheres Produkt. Stattdessen lieferte Google die ersten Gemini-KI-Bilder mit indigenen Gründervätern der USA und dem Tipp, Käse auf der Pizza mit Kleber zu befestigen. Spott im Netz war da noch der geringste Schaden. Es war also genau das eingetreten, was Google eigentlich verhindern wollte. Doch nun, 4 Jahre später, hat Google mit Gemini 3 wieder die Nase vorn im KI-Wettlauf.
Ich sage manchmal, es ist wie ein Riese, der spät zur Party gekommen ist, aber dann hat es alle Blicke auf sich gezogen.
Sogar Apple hat angekündigt, die Google-KI in ihre Geräte zu integrieren.
I think some people may seem surprised by our position, but I think it's that focus, keeping our eye on the long term of what we're trying to achieve, that has enabled us to get to where we're at.
Nun zahle sich die langfristige KI-Strategie aus, sagt Laila Ibrahim. Sie ist die COO von DeepMind, dem Google-KI-Labor.
And again, we're still in the quite early days of AI.
Künstliche Intelligenz stehe noch immer ganz am Anfang. Das Comeback von Google ist kein Zufall. Der Konzern hat seit Jahren an all den nötigen Zutaten für weitere KI-Innovationen gearbeitet.
I think the labs that are currently working on it do have a significant head start because of the talent, the complexity, the nuance of AI.
Mit diesem Rezept hat Google es geschafft, aufzuholen und hat gute Chancen, weitere Innovationen voranzutreiben. Zum Beispiel einen persönlichen KI-Assistenten zu verwirklichen. Die erste Zutat für den KI-Konzern sind Talente, die Brain Power in den KI-Laboren.
And when we formed Google DeepMind a few years ago, it was really trying to bring all of the best assets across Google focused on AI together to become the engine of innovation for AI.
Google sammelt alle Talente bei DeepMind.
In Silicon Valley unter diesen KI-Firmen gibt es einen richtigen Krieg um Talente und die Firmen bieten sehr viel Geld, um die besten Köpfe zu holen. Und Google hat es geschafft, mit dem frühen Kauf von Google DeepMind vor mehr als 10 Jahren wirklich einen der weltweit besten Köpfe in Demis Hassabis in die Firma zu holen.
Demis Hassabis ist inzwischen auch weit über die KI-Branche hinaus ein bekannter Name. Schließlich hat er 2024 den Nobelpreis für Chemie gewonnen. Mit ihm wollen auch viele andere Entwickler zusammenarbeiten.
Also im Rückblick hat sich das für Google extrem gelohnt, dieses Startup aus London damals zu kaufen für 500 Millionen. Aus heutiger Sicht und wenn man sich die Talente anschaut, die Google sich damit in die Firma geholt hat, war das wirklich ein Schnäppchen.
500 Millionen für Hassabis und seine Forschung sind wirklich ein Schnäppchen, vor allem im Vergleich zu einem anderen Google-Forscher. 2,7 Milliarden Dollar legte Google für diesen Forscher auf den Tisch. Er hatte bei allen wichtigen KI-Entwicklungen seine Finger im Spiel und gilt als absolut essentiell für den Erfolg der neuesten Google-KI.
Ein ganz prominenter Name war Noam Chassir. Das ist ein Forscher, der also im Jahr 2000 schon bei Google war. Und er hatte große Beiträge zu den Transformers und zu anderen Technologien, die wichtig sind für die heutige Form von KI. Und er wollte dieses Sprachmodell, das Google im Jahr 2020, das er selbst mit einem Team entwickelt hatte, herausbringen. Und er musste eben die Entscheidung der Google-Führung hinnehmen, das Modell doch nicht rauszugeben. Viele sagen, er war frustriert und hat aus dem Grund Google verlassen und dann ein eigenes Startup gegründet. Im Sommer 2024 hat Google ihn zurückgeholt, hat sein Startup mehr oder weniger gekauft und dann ihn und weitere 30 Mitarbeiter geholt für 2,7 Milliarden Dollar. Dann haben sie ihn zum Projektleiter für die Entwicklung von Gemini 3, für das letzte KI-Modell von Google, gemacht.
Das zeigt auch, Talente muss man sich leisten können. Und genau das ist Googles Stärke und die zweite wichtige Zutat. Geld. KI-Startups müssen regelmäßig Milliarden einsammeln. Google kann seine KI-Investitionen aus anderen Sparten querfinanzieren. Vor allem aus dem Werbegeschäft mit der Suchmaschine, sagt Joanna Bryson. Sie ist Professorin für Ethik und Technologie an der Hertie School in Berlin.
They're making more money than anybody else off of advertising, and they have this huge dominance in search.
Nur bringt genau das Google auch in ein Dilemma.
Norm Chassier, dieser Forschungsingenieur bei Google, er hat 2020 ein internes Memo innerhalb von Google geschrieben. Und die These war, diese Chatbots werden die Google-Suche obsolet machen. Alle werden nur noch Chatbots benutzen. Und natürlich hat das intern bei Google viel Wirbel ausgelöst, weil das Suchgeschäft ist der große Geldbringer bei Google.
Künstliche Intelligenz verändert den Suchmaschinenmarkt. Das merken alle Webseiten. Denn wer googelt noch, wenn man einfach KI-Chatbots wie ChatGPT, Grok oder Claude direkt eine Frage stellen kann?
Das Werbegeschäft hängt sehr stark am Suchgeschäft. Das heißt, damit Google Geld mit Werbung machen kann, braucht es viele Leute, die bei Google Suchanfragen machen, dann auf einen Link klicken, auf eine Webseite gehen und Werbung sehen. Mit KI verändert sich jetzt alles, weil viele Leute nicht mehr auf einen Link klicken. Die KI gibt dir die Antwort und du gehst dann nicht weiter auf eine Webseite. Google behauptet, dass es trotzdem nach wie vor gut läuft. Sie sagen zum Beispiel, dass die Qualität des Traffics auf Webseiten jetzt gestiegen ist, seitdem es KI in der Google-Suche gibt. Und damit meinen sie, dass wenn man auf einen Link klickt, dann bleibt man auch länger auf der Webseite, auf die man gegangen ist. Und damit steigt natürlich dann die Wahrscheinlichkeit, dass man dort Werbung sieht.
Nur klicken inzwischen weniger Nutzer auf die Links, da Google bereits vorgefertigte KI-Zusammenfassungen liefert. Auch wenn ein paar Werbeeinnahmen dadurch wegfallen, macht sich Joanna Bryson keine Sorgen um die finanzielle Situation von Google.
It's a giant company and they just let it sprawl and do its thing. And so they sort of have an in-house market of ecosystem. Somebody does happen to make a good product.
Da ist ja auch noch das wachsende Cloud-Geschäft, mit dem Google immer mehr Geld verdient. Das Cloud-Geschäft von Google wächst derzeit schneller als das vom Marktführer AWS. Und dafür baut Google seine eigene Infrastruktur. Von Rechenzentren über die nötigen Energieproduzenten bis hin zu eigenen KI-Chips.
But I can tell you that we've had like long investments in infrastructure, whether it's data centers, wind farms, etc. So I do think we have made significant investments in utility in infrastructure. We will continue to do so.
Besonders die eigenen KI-Chips sind eine weitere wichtige Zutat in Googles KI-Rezept.
Die Google TPUs, das sind sogenannte Tensor Processing Units. Das sind Chips, die speziell für die Art von KI-Berechnungen designed sind, die in den Google-Anwendungen relevant sind. Das heißt, die Google-Suche oder auch für die Google-KI-Modelle wie Gemini. Und der Vorteil, wenn man diese KI-Chips selber designt, ist, dass man sie optimieren kann für die eigene KI-Software. Das können andere Firmen nicht. Sie müssen die GPUs von Nvidia kaufen oder von AMD, der Konkurrent. Das bedeutet einfach weniger Kosten, weniger Stromverbrauch. Und das ist ein großer Faktor, weil in diesen KI-Rechenzentren werden Tausende, Zehntausende, Hunderttausende KI-Chips verbaut. Und das sind wirklich Milliardenbeträge, die die Firmen investieren müssen. Und Google ist, dadurch, dass sie die eigenen Chips haben, weniger abhängig.
Und dann hat Google noch einen Vorteil. Niemand kann ihnen Daten vorenthalten. Wir sind gleich zurück.
Das wahre Leben ist, frei entscheiden zu können. Bei der Groupe Mutuelle setzen wir uns dafür ein, dass Frauen ihre Gesundheit in jeder Lebensphase selbstbestimmt gestalten. Ob Vorsorge, Schwangerschaft oder beim Brustkrebs-Screening. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Gesundheit. Entdecken Sie jetzt unsere Angebote auf groupemutuelle.ch.
Kein Unternehmen hat so viele Alltagsdaten wie Google. Mails, Termine, Routen, Videos, Dokumente. Diese Daten liefern Infos und Kontext, die einen personalisierten KI-Assistenten erst möglich machen. Und sie sind Teil der Datenbasis für das Training der künstlichen Intelligenz. dazu kommen noch die ganzen Webseiten mit Videos und Texten, auf die viele von uns über die Google-Suchmaschine zugreifen. Um diese Informationen zu verarbeiten, schickt Google sogenannte Crawler los. Das ist Software, die durch das Internet krabbelt und von den Webseiten Inhalte abgreift.
OpenAI hat das, Anthropic, alle Firmen haben diese Crawler. Das Besondere an dem Google Crawler ist, dass er nicht nur die Inhalte für das Trainieren der Google KI abgreift, sondern auch für die Datenbank, die die Google-Suchmaschine verwendet. Das heißt, wenn jemand eine neue Webseite programmiert und publiziert, dann geht der Google Crawler, sieht, oh, da ist eine neue Webseite, fügt das der Google-Datenbank hinzu und damit wird diese Webseite überhaupt im Internet sichtbar. Wenn dieser Webseitenbetreiber seine neue Webseite nicht für den Google Crawler zugänglich macht, also wenn er den Google Crawler sperren würde, dann würde die Webseite unsichtbar sein im Internet. Das will man natürlich nicht.
Keine Website kann Google den Zugang zu ihren Daten verweigern. Nicht ohne fast unsichtbar im Netz zu werden.
Und deshalb kann man den Google Crawler nicht so leicht aussperren, weil wenn man verhindern will, dass der Google Crawler die Daten für das Trainieren der Google KI verwendet, dann ist die Konsequenz, dass die eigene Webseite einfach nicht mehr sichtbar ist. Und das gilt nicht nur für neue Webseiten, sondern auch für bestehende. Wenn eine neue Webseite neue Inhalte hochlädt, dann sind diese Inhalte nur dann sichtbar, wenn der Google Crawler sie einmal gesehen und indexiert hat, nennt man das, also in die Datenbank gespeichert hat. Deswegen hat der Google Crawler so viel Macht.
Denn wir googeln zwar anders, aber wir googeln immer noch.
There are going to be companies, products, categories created, which we aren't aware of today. So I think the future looks exciting.
Sundar Pichai verspricht viele neue Produkte, Angebote, Unternehmen, die mit Hilfe von Google KI geschaffen werden. Leonid, was würdest du denn sagen? Was bedeutet das denn für uns, wenn Google das umsetzt und diese personalisierte KI für uns alle bringt, wenn Gemini überall Einzug hält, wenn Google dann wirklich das gesamte Digitale kontrolliert?
Ich denke, das wäre keine gute Welt, wenn ein Konzern oder nur ein paar Konzerne diese Technologie dominieren. Man sieht das jetzt schon im heutigen Internet, die Tatsache, dass ein paar Konzerne sich das Internet aufteilen. Wir werden dann abhängig von ein paar Konzernen, und zwar wir Nutzer, Ebene von ganzen Staaten, dass man davon abhängig ist. Ich denke, dass es auch viele Gefahren birgt im Bereich der Privatsphäre, des Datenschutzes. Wenn ein Konzern wie Google, der Zugang zu all unseren Daten hat, wie gesagt, mit KI auch diese Position weiter ausbaut, ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute Google Zugang zu ihren Daten geben werden, weil sie halt die Vorteile der Technologie sehen.
Ja, man könnte ja auch sagen, das ist wahnsinnig praktisch, wenn eine künstliche Intelligenz auf mich persönlich zugeschnitten ist und genau weiß, was mein nächster Termin ist, wo ich hingehen soll, wo ich in den Urlaub fliegen möchte, um mir dann einen Flug zu buchen. Das ist immer dieses typische Beispiel. Ich kann schon auch sehen, dass manche Leute das als praktisch empfinden würden.
Klar, und das ist ja das Versprechen, mit dem diese Unternehmen uns zu locken versuchen, dass der Alltag so viel leichter wird, dass alles effizienter läuft. Aber man muss sich eben auch die Risiken anschauen. Die Tatsache, dass all diese private Information in einem einzigen KI-Modell zusammenfließt und dass ein Hackerangriff reicht, um diese Information sichtbar zu machen. Und deshalb muss man sich auch diese Risiken vergegenwärtigen und gegen den möglichen Nutzen abwägen.
Aber nur weil Google das dann zum Beispiel nicht umsetzt, heißt es ja nicht, dass es nicht irgendeine andere KI-Firma oder vielleicht sogar ein anderes Land umsetzt und so eine alles integrierende künstliche Intelligenz auf den Markt bringt.
Natürlich, das versuchen viele Firmen. Und insbesondere, was alle amerikanischen KI-Firmen sagen, ist, wenn wir es nicht machen, machen das die Chinesen. Das heißt, sie spielen auch mit dieser geopolitischen Karte und fragen uns im Westen, was ist euch lieber? Sollen das amerikanische oder chinesische Firmen sein, die im KI-Zeitalter dominieren, die Zugang zu den Daten haben, die auch noch den Diskurs bestimmen können von diesen Chatbots, das heißt ideologisch und so weiter, wollen wir, dass die Propaganda der chinesischen kommunistischen Partei wiedergegeben wird oder wollen wir, dass eher die Botschaften des Westens in diesen Chatbots wiedergegeben werden. Und klar, die Chinesen werden die Technologie weiter pushen. Ich bin ziemlich sicher, dass aus China auch ein paar Firmen kommen werden, die sehr stark im KI-Bereich sein werden. Die Risiken bestehen nach wie vor, ob das Google ist oder eine chinesische Firma oder ob das andere zwei, drei Firmen aus dem Westen sind. Ich glaube, eine Welt, in der die Technologie demokratisiert ist, in der wir alle, übrigens auch zum Beispiel Universitäten oder Regierungen, die Ressourcen haben, um die Technologie selber zu entwickeln und zu gestalten, wäre besser, als wenn es nur eine Handvoll von großen Konzernen ist, die bestimmen können, wie die Technologie funktioniert, wie sicher sie ist, wie viel Zugriff auf private Daten sie haben.
Nun hast aber genau du mir gerade gesagt, dass Google das Unternehmen ist, das die besten Chancen hat, künstliche Intelligenz autark von A bis Z zu entwickeln, über ihre Rechenzentren, ihre Datenmengen, die Talente, die Chips und alles, was sie sonst noch haben. Gibt es denn irgendwas, was Google noch aufhalten könnte?
Die Wahrscheinlichkeit, dass Google diese Dominanz hat, ist groß, meiner Meinung nach. Heißt nicht, dass es gut ist. Ich kann mir nichts vorstellen, was man machen kann, um ein Monopol bei KI oder ein Oligopol bei KI zu verhindern als Regulierung. Und das ist aber nichts Neues. Das gilt für andere Technologien auch. In den USA laufen jetzt Bestrebungen, in der EU genauso, diese Oligopole zu verhindern. Aber zu hoffen wäre es auf jeden Fall, wenn es nicht nur ein paar Konzerne wären, die die Technologie dominieren.
Gibt es denn irgendeinen limitierenden Faktor?
Rein von den Ressourcen her ist Google sehr gut aufgestellt. Ich glaube, das Rennen ist noch nicht entschieden. Es gibt noch andere Firmen, die Google Paroli bieten könnten. Die Forschung selbst ist unvorhersagbar. Man kann nicht sagen, vielleicht gibt es morgen wieder so ein kleines Startup, das eine sehr gute Idee hat und die KI-Technologie in eine völlig neue Richtung lenkt. Und dann müsste Google wieder aufholen. Aber das Problem ist halt, in der heutigen Tech-Welt haben diese Konzerne so viel Macht und die zeigen immer wieder, jedes Mal, wenn irgendwo ein kleines Startup entsteht, das ihnen zur Bedrohung werden kann, kaufen sie es einfach auf. Und deswegen denke ich, ja, es sieht so aus, als würde Google hier bei KI ihre Dominanz der letzten 25 Jahre im Internet fortführen. Aber ob das für uns alle das beste Ergebnis ist, das bezweifle ich.
Danke dir, Leonid.
Danke.
Damit die Zeit bis zum nächsten Quantensprung-Podcast nicht so lang ist, habe ich eine Hörempfehlung für euch. Von NZZ Akzent gibt es nun auch jede Woche eine Samstagsfolge. Mein Kollege Simon Schaffer hat diesmal mit unserem Russland-Korrespondenten Markus Ackeret gesprochen.
Als wäre ich einer von denen, habe ich das miterlebt, habe mir auch extra dafür dann noch dort eine Jacke gekauft, dass es ein bisschen weniger auffällig ist, dass ich so angezogen bin wie die Leute rundherum.
Markus erzählt Geschichten von einprägsamen Begegnungen in Putins Russland. Etwa wie er überwacht und verfolgt wurde. Und warum die Leute auf dem Land immer noch an Wladimir Putin glauben. Die Folge ist ab Samstag zu hören. Den Link findet ihr in den Shownotes. Dort könnt ihr auch den Quantensprung-Newsletter abonnieren. Im Newsletter findet ihr die wichtigsten Fakten aus dieser Folge auf einen Blick und zusätzlich noch weiteren Lesestoff. Das war Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt. Ich bin Lena Waldle. Wir hören uns wieder nächste Woche.